Unsere Podcast-Folge beginnt heute mit einem Großeinsatz der Polizei. Am 26. Juli durchsuchten Ermittler an 50 Orten Büros, Kanzleien und Privathäuser. In München, Düsseldorf und Hamburg klingelten und klopften sie an die Türen von Unternehmensberatern, Anwälten und Vermögensverwaltern. Sie suchten nach Beweisen für einen mutmaßlichen Millionenbetrug. Es geht um das Textilunternehmen Sympatex, das sich von Anlegern vor einigen Jahren 13 Millionen Euro geliehen hat. Kurz vor der Rückzahlung mussten die Anleger plötzlich fast auf das gesamte Geld verzichten, weil es der Firma so schlecht ging und angeblich die Insolvenz drohte. Die Staatsanwaltschaft München I glaubt jedoch, dass die Eigentümer von Sympatex, ihre Anwälte und Berater, die Anleger bewusst irregeführt und schließlich betrogen haben. Im Prinzip sieht die Behörde eine große Verschwörung gegen die Kleinanleger am Werk. Die Beschuldigten weisen das zurück. Es sind einige sehr prominente Namen betroffen, die auf der Beschuldigtenliste stehen. Eine bekannte Größe der deutschen Wirtschaft taucht auch immer wieder auf, nämlich die Versandhandelsfamilie Otto. Deren Family Office, genau einer der Geschäftsführer, soll in den Betrug verstrickt sein. Es geht aber auch um mehr als nur einen verdächtigen Einzelfall. Der Schuldenschnitt bei Sympatex steht exemplarisch für grenzwertige Geschäfte in einem besonders riskanten Investitionsbereich, den sogenannten Mittelstandsanleihen. Mittelständische Unternehmen decken sich bei Privatanlegern mit Kapital ein und wenn es dann nicht so gut läuft, versuchen sie ihre Geldgeber zu Zugeständnissen zu bewegen. Bei mir sind Judith Henke aus dem Finanzressort und Lars Martennagel aus dem Investigativteam. Sie recherchieren zu Sympatex. Mit ihnen werde ich darüber sprechen, was an den Vorwürfen der Ermittler dran sein könnte und was der Fall über die deutsche Restrukturierungsszene aussagt. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Kriminalfälle und Streitfälle in der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Judith, hallo Lars, schön, dass ihr da seid.
Hallo Ina.
Hallo Ina, schön wieder hier zu sein.
Okay, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Es ist ein etwas umfangreicherer Fall, den wir auf jeden Fall natürlich versuchen auch zu entwirren. Stellt doch bitte erstmal das Unternehmen vor. Sympatex klingt, glaube ich, einigen Hörern wahrscheinlich vertraut, aber vielleicht nur, weil die meisten, inklusive mir, sofort an die Marke Gore-Tex als Stoff für Altwetterbekleidung gedacht haben.
Ja, genau. Und das ist der etwas unbekanntere Konkurrent. Also im Prinzip geht es bei beiden Marken um Membranen für Funktionstextilien von Outdoor-Kleidung, Sportkleidung, Arbeitsschutzkleidung. Ja, und es kommt im Prinzip darauf an, dass sie einerseits Wasser, zum Beispiel Regen, von außen abweisen, aber andererseits so luftdurchlässig sind, dass ihr Träger nicht darunter schwitzt. Also die Feuchtigkeit von innen soll nach außen gelangen können. Die Unternehmen unterscheiden sich aber ziemlich. Der US-Konzern Gore-Tex ist viel größer. Die haben weltweit 10.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Sympatex sitzt bei München und kam 2021 auf rund 60 Mitarbeiter. Diesen großen Vorsprung der Konkurrenz will Sympatex mit Umweltfreundlichkeit knacken. Da ist von einer recycelbaren Membran die Rede und man setzte auf die EU, dass diese die Recyclingvorgaben bei Textilien verschärft. Wir können ja auch einfach mal reinhören, wie sich Sympatex bewirbt.
Der Kern der Strategie? Anstelle von handelsüblichem PTFE, bei dessen Herstellung und Verbrennung umwelt- und gesundheitsschädliche Fluorverbindungen freigesetzt werden, besteht die Sympatex-Membran aus umweltfreundlichem und gesundheitlich unbedenklichem Polyester. Zusätzlich setzen wir auf möglichst sortenreine Laminate. Diese können dem geschlossenen Textilkreislauf am Ende ihres Produktlebenszyklus problemlos wieder zugeführt werden. Bekleidungsabfall wird wieder zu Rohstoff für die eigene Industrie. In den geschlossenen Kreislauf zurückgeführtes Garn hat eine hervorragende Ökobilanz, die Umwelt dankt.
Ja, das klingt ja nach Aufbruch und Umweltfreundlichkeit. Gerade in Zeiten wie diesen kann ich mir vorstellen, dass sich Investoren für solche Pläne durchaus begeistern können.
Tja, richtig, wer will da nicht mitmachen, ja? Und du sagst Zeiten wie diesen, tatsächlich müssen wir hier einen Moment in die Vergangenheit zurückspringen. Denn das, was heute jetzt die Behörden beschäftigt, das beginnt eigentlich schon im Jahr 2013, also vor 10 Jahren, als Sympatex damals sozusagen sich an Anleger wendet und sagt, hier, wir wollen expandieren, wir wollen größer werden, wachsen in China, in Südkorea. Und wir würden uns da gerne bei euch ein bisschen Geld für leihen. Und das Angebot selbst, das kommt offiziell von einer Art Dachgesellschaft. Und es sieht so aus, dass sie sagen, ihr gebt uns für 5 Jahre euer Geld und ihr kriegt jedes Jahr 8% Zinsen dafür ausgeschüttet. Und am Ende natürlich euer Geld zurück. Und diese Schulden, die will Sympatex, so steht das im Prospekt, wortwörtlich unbedingt und unwiderruflich garantieren. So, und vielleicht einmal zur Einordnung. Die Fachwelt spricht, wenn sich ein Unternehmen etwas bei Anlegern leiht, von einer Unternehmensanleihe oder eben, weil es ein Mittelständler ist, von einer Mittelstandsanleihe. Man kann auch Minibond dazu sagen, weil 13 Millionen natürlich jetzt im Kontext einer Unternehmensfinanzierung eigentlich nicht viel Geld ist. Aber für die Anleger, die da beteiligt sind, ist das natürlich schon eine erhebliche Summe.
Ja, klar. Also ich denke auch, natürlich hantieren wir manchmal in größeren Zahlen, aber 13 Millionen ist jetzt eben auch kein Pappenstiel. Und ich muss sagen, natürlich klingt das erstmal vielversprechend. 8% Zinsen auf Geld, das ich auf jeden Fall zurückkriege, das ist schon...
Und 2013 ist halt auch diese Nullzinsphase.
Ja, das definitiv. Dann lass uns doch mal über die Menschen sprechen, die auch sofort gesagt haben... Ja, finde ich interessant. Ich bin bereit, Sympatex da durchaus Geld zu geben.
Ja, wir haben da mit 4 oder 5 Anlegern gesprochen, zum Beispiel mit Christiane Hartmann aus Nordhorn. Sie hat eigentlich alles richtig gemacht. Sie kommt aus der Textilbranche und hat eben in was investiert, was sie versteht, hat sich Sympatex angeguckt und gedacht, ja, das ist eine gute Sache und dann 10.000 Euro investiert. Auch ein Ingenieur hat uns erzählt, der fand das Thema technologisch interessant und hat gemeinsam mit seiner Frau da 10.000 Euro reingesteckt. Aber es gab auch einen Vermögensverwalter in einem Nachbarland, der für seine Kunden dort 150.000 Euro angelegt hat.
150.000 ist auch wirklich viel und für Einzelne natürlich sind auch 10.000 Euro viel. Für viele von uns ist 10.000 Euro viel Geld. Wann ging es denn dann genau mit Sympatex bergab? Wann hat sich dann ungefähr abgezeichnet, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten kommen könnte?
Also das Unternehmen selber hat wohl nie so richtig geboomt, das kann man wohl sagen. Aber die Anleger, die haben erstmal eine ganze Zeit davon nicht so richtig was mitbekommen. Welcher Anleger geht schon her und studiert irgendwo die Finanzdaten regelmäßig? Ja.
Vor allen Dingen natürlich auch von einem Unternehmen, das nicht an der Börse ist. Es gibt ja auch nicht einfach... Preis.
Genau, ja. Da muss man dann schon sehr genau wissen, wo man sucht und so, ja. Und die Anleger, was für die natürlich erstmal ausschlaggebend ist, ist, dass das Geld fließt und das tat es. Also die haben am Anfang ihre Zinsen jährlich ausgeschüttet bekommen und sind dann tatsächlich quasi so in ungefähr ein Jahr, bevor also sozusagen die Rückzahlung anstand, dann kalt erwischt wurden. Ja, dann meldete sie nämlich plötzlich die Dachholding von Sympatex, die inzwischen in den Namen Smart Solution umbenannt worden ist. Kann jetzt sagen, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Omen, was da bald passiert. Und die meldet sich und sagt zu den Anlegern, hört mal zu, wir müssten da jetzt mal so eine Gläubigerversammlung machen und abstimmen. Ihr müsst auf 90% eures Geldes verzichten, weil sonst wird das hier alles ganz schlimm und dann gibt es vielleicht eine Insolvenz. Aber wenn ihr das mitmacht, dann könnt ihr wenigstens 10% retten. Ja, so, das ist der Gedanke. Und vielleicht können wir das einmal ganz kurz anhören, wie sich das im Original anhört, wenn dann Smart Solution zu so einer Gläubigerversammlung einlädt.
Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Die Emittentin befindet sich in einer wirtschaftlichen Krise und bittet die Anleihegläubiger um Zustimmung zu einem Restrukturierungskonzept, das den Verkauf der Sympatex Technologies GmbH mit Sitz in Unterföhring, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht München unter der Handelsregisternummer HRB169168, als wesentliche Tochtergesellschaft der Smart Solution Holdings ermöglicht und den Gläubigern eine einmalige Abfindung in Höhe von 10% gewährt und somit deutlich mehr als die ermittelte mögliche Anleihegläubigerbefriedigung in einem Insolvenzszenario der Emittentin.
Ja, dieses Rettungskonzept sah, das zitiere ich jetzt, wirtschaftliche Eckpunkte der geplanten Transaktion vor. Ja, darin war ausdrücklich festgehalten, dass die Anteile an der Sympatex Technologies an einen Investor verkauft werden. Der sei aber nur bereit, 10% der Schulden zu übernehmen. Ich lese das mal einfach aus der Einladung vor. Der Kaufpreis für die Geschäftsanteile an der Sympatex Technologies beträgt 1 Euro. Zusätzlich verpflichtet sich der Investor, einen Betrag in Höhe von 1.300.000 Euro zur Erfüllung der herabgesetzten Hauptforderung an die Anleihegläubiger zu zahlen. Das heißt, ein Alternativszenario zu diesem tollen Angebot wäre die Insolvenz. Das wird den Anlegern so gesagt. Und ja, damit die Anleger das auch wirklich glauben, legt die Gesellschaft ein Gutachten vor. Und darin heißt das, dass im Sanierungsfall nur 5,6% Insolvenzquote für die Insolvenzgläubiger übrig bliebe. Das heißt mit anderen Worten, liebe Gläubiger, stimmt doch besser dem Sanierungsdeal zu. Ja, dann bleiben euch noch so ein paar Euros mehr im Portemonnaie. Ja, jetzt muss man natürlich eines bedenken, Anleihen können gehandelt werden und was ist natürlich als allererstes passiert? Der Kurs der Sympatex-Anleihe brach massiv ein, weil wer kauft schon eine Anleihe zum Ausgabepreis, wenn er weiß, dass er nur 10 oder sogar nur 5,6% zurückbekommt? Im Prinzip niemand.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dieses Angebot 10% ist nun wirklich, da haben sich wahrscheinlich einige kurzfristig überlegt, ob das irgendwie ein schlechter Witz sein soll. Aber es ist wäre dann ein sehr teurer schlechter Witz gewesen und es ist es natürlich eben nicht gewesen. Was haben die Anleger denn dann gemacht?
Naja, das Interessante ist, dass bei dieser Art von Finanzierung die Anleger ja irgendwie keine homogene Masse sind. Also die sind nicht organisiert. Da muss ja eigentlich jeder für seine 10.000 Euro, für seine 15.000 Euro eine eigene Entscheidung fällen. Und das ist tatsächlich hier auch der Fall gewesen. Was ganz oft passiert, ist, dass nämlich bei diesen Abstimmungen der Gläubiger bestimmte Quoten erreicht werden müssen, allein schon bei der Teilnahme. Und das ist halt so hier gewesen, dass in der ersten Abstimmung waren gar nicht genug Teilnehmer da. Da haben sie nicht genug Anleger erreicht. Und damit aber sozusagen Unternehmen handlungsfähig bleibt, gibt es dann halt eine zweite Abstimmung. Und da braucht man dann bloß noch jeden vierten Anleger, der daran teilnimmt. Und eine solche zweite Gläubigerversammlung hat dann Anfang Dezember diese Vorschläge angenommen, hat sich also darauf geeinigt, gesagt, ja, wir nehmen die 10%.
Mhm. Lass uns mal ganz kurz sagen, Anfang Dezember hast du gerade gesagt, wir reden hier gerade über das Jahr 2017.
Richtig, wir reden über das Jahr 2017, also diese Überraschung mit der Einladung, das ist spielt dann irgendwann so im September, dann gibt es die erste Gläubigerversammlung, wo nicht genug Leute kommen, im Oktober und im Dezember gibt es dann die zweite. Und danach war dann klar, dass also unsere Anlegerin, also die eine, mit der wir da gesprochen haben, die hat dann halt von 10.000 Euro, hat sie halt 1.000 zurückerhalten. Und dann gibt es so eine Art Schlusspunkt dieses Restrukturierungsprozesses. Das ist dann Ende Januar, als Sympatex eine Pressemitteilung veröffentlicht. Und die wird noch sehr, sehr wichtig, weil da noch interessante Sachen drinstehen. Deswegen können wir auch die uns jetzt mal anhören.
Neue Eigentümer stehen fest. Mitglieder der Hamburger Otto-Familie investieren in die Zukunft der Sympatex Technologies GmbH. Die konsequent nachhaltige Ausrichtung der Sympatex Technologies passt perfekt zu der auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ausgerichteten Unternehmenskultur der Otto-Investoren.
München, Hamburg, 25. Januar 2018. Jetzt ist es offiziell. Das Family Office der Hamburger Familie Otto hat die neuen Investoren von Sympatex Technologies vermittelt. Nach der erfolgreichen Restrukturierung der Smart Solutions Holding, dem Mutterunternehmen der Sympatex Technologies GmbH Anfang Dezember 2017 und der Abwägung der vorliegenden Kaufangebote, wird der Münchner Hersteller von Funktionstextilien zukünftig von Mitgliedern der Otto-Familie gehalten und von der KG Cura Vermögensverwaltung betreut.
Okay, das ist natürlich auch eine interessante Mitteilung. Ihr habt euch auch damals sehr darüber gewundert, warum genau?
Ja, also es war tatsächlich sogar so, dass wir dann ein paar Monate danach, im Mai 2018, einen Bericht im Handelsblatt veröffentlicht haben über doch einige Ungereimtheiten dieses Schuldenschnitts. Damals hat noch die Kollegin Gertrud Hussler mit recherchiert, die sich halt mit Anleihen auch auskannte wie kaum andere in Deutschland. Und was uns jetzt an dieser Mitteilung vor allen Dingen gewundert hat, ist, da heißt es zwar irgendwie die Otto-Familie, aber es wird halt nicht gesagt, wer genau oder welche Firma der Otto-Familie. Und das ist so eine Unschärfe, die eigentlich in dem Bereich überraschend kommt, weil das sind ja Profis und Otto, das ist ein großer Name, die haben gute Pressesprecher. Und das wird aber so offen gelassen und wurde auch auf Nachfrage nicht beantwortet. Wir haben jetzt nochmal gefragt, also jetzt auch sozusagen in der heutigen Zeit, wie das damals zu betrachten war und ob denn diese Meldung irgendwie abgestimmt war. Und dann sagte der Geschäftsführer von Sympatex, dass als Sympatex seine Pflicht sehr ernst nehme, jede Presseinformation mit den Personen, die darin erwähnt werden, im Detail abzustimmen. Ja, also gehen wir jetzt davon aus, dass es da eine Abstimmung gegeben hat. So, und wir wollten halt damals wissen, wer hat jetzt gekauft aus der Otto-Familie und wer hat diese 1,3 Millionen, also sozusagen 10% von 13 Millionen an die Anleger gezahlt. Und das hat einen Grund. Also wir haben natürlich überlegt, hey, der eine Eigner von Sympatex, der heißt Stefan Götz, der ist mit einer gebürtigen Otto verheiratet.
Mhm. Ich höre dir Trapsen, sagt man da, ne?
Genau. Und wir haben damals überlegt, hey, vielleicht ist das ein Geschäft innerhalb der Familie gewesen, dass also eine Seite der Otto-Familie das Unternehmen verkauft, die andere kauft es und auf dem Weg wird man irgendwie die Gläubiger günstig los. Aber da muss man sozusagen mit dem Wissen von heute sagen, da waren wir komplett auf dem Holzweg.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, also wenn man schon denkt, der Holzweg hätte so ein gewisses Geschmäckle gehabt, es ist noch besser. Sympatex wurde nie verkauft. Also damals wie heute sind das dieselben Eigentümer, also immer noch Stefan Götz und Stefan St. Johanser. Denen gehört Sympatex über Holdinggesellschaften. Die beiden Männer sind als Unternehmensberater in München tätig. Sie kennen sich also im Restrukturierungsbereich bestens aus. Ja, zu ihren Kunden gehören sonst so prominente Namen wie Linde und die Telekom. In Sympatex haben sie aber privat investiert. Ja, und die beiden stehen heute im Zentrum der Ermittlungen der Behörden.
Also, da möchte jemand Sympatex kaufen und dann wurde es dann doch nicht verkauft. Aber irgendjemand muss ja diese 1,3 Millionen Euro bezahlt haben, sonst wären die Anleger ja wahrscheinlich noch mal mehr auf die Barrikaden gegangen.
Ja, Ina, das genau ist irgendwie ein ganz entscheidender Punkt für uns. Wir haben inzwischen x-mal nachgefragt und alle Beteiligten hüllen sich in Schweigen. Es ist komplett paradox. Sympatex wurde nicht verkauft, obwohl das im Prospekt ja oder in der Einladung zur Abstimmung genauso vorgesehen war. Und wenn es nicht verkauft wurde, dann stellt sich halt die Frage, wer hat dann eigentlich die Abfindung der Anleger aufgebracht? Und die Frage, also jetzt, wo das Geld herkommt, das ist so ein bisschen so wie damals die Frage, welcher Otto war es eigentlich? Ist das jetzt das neue Geheimnis von Sympatex? Da wollen die mit uns nicht drüber reden. Es ist so, es gibt natürlich ein paar Personen, die da ein bisschen was erklären könnten. Gerade voran die beiden Eigentümer, Herr Götz und Herr St. Johanser. Aber wir hören uns einfach mal an, was die bislang sozusagen auf unsere Anfragen geantwortet haben, beziehungsweise was uns ein Sprecher in ihrem Namen geschickt hat.
Wie Sie wissen, gibt es laufende juristische Verfahren zu dem von Ihnen angesprochenen Komplex. Mit Blick darauf bitten wir um Verständnis, wenn wir die von Ihnen angeführten Punkte nicht kommentieren können. Grundsätzlich möchte ich aber festhalten, meine Klienten sind sich nicht bewusst, etwas Unrechtes getan zu haben.
Ja, und das müssen wir jetzt so zur Kenntnis nehmen. Natürlich gilt in jedem Strafverfahren, dass die Beschuldigten als unschuldig gelten, bis halt ein Gericht mal zu einem anderslautenden Urteil kommt. Aber so sieht die Sache im Augenblick aus.
Klar, wie immer gilt in dem Fall auch die Unschuldsvermutung auf jeden Fall. Nun hat aber ja die Staatsanwaltschaft, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, da Durchsuchungen durchgeführt. Wie hat sie denn diese Durchsuchung begründet?
Ja, also wenn man es formal juristisch ausdrücken will, dann lauten die Tatvorwürfe Betrug, Marktmanipulation und Untreue. Die beiden Eigentümer sollen gemeinsam mit ihren Beratern die Abstimmung über den Schuldenschnitt manipuliert haben. Erstens sollen sie die Anleger über die Situation von Sympatex getäuscht haben. Also sie haben im Prinzip den Gläubigern Angst gemacht und sie dadurch dazu verleitet, zu ihrem eigenen Nachteil abzustimmen. Letztendlich geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es nie eine ernst gemeinte Verkaufsabsicht gab. Möglicherweise ging es dem Unternehmen sogar etwas besser als damals dargestellt, wobei man sagen muss, die finanzielle Situation war nicht wirklich gut. Das zeigen uns auch verfügbare Wirtschaftsdaten. Die Eigentümer mussten offenbar immer wieder Mittel nachschießen.
Okay, aber das war jetzt der erste Vorwurf der Staatsanwaltschaft und es gab aber noch einen zweiten.
Genau, also die Behörde geht davon aus, dass dieses Netzwerk von Männern rund um die Eigner, um die Firma selbst, quasi auch noch für diese Gläubigerabstimmung sich ja heimlich Mehrheiten organisiert haben. Das funktioniert im Prinzip so, dass in dem Moment, wo die Nachricht raus ist, wir müssen hier restrukturieren und der Kurs eingebrochen ist, wir haben vorhin drüber gesprochen, ne? Plötzlich geht der Anleihekurs nach unten. In dem Moment kostet eine Anleihe natürlich auch viel, viel weniger als am Anfang. Und wenn man jetzt hingeht und über Strohmänner beispielsweise, und das sage ich jetzt mal rein hypothetisch, über Strohmänner sozusagen Anleihekontingente aufkauft, dann kann man auf der Gläubigerversammlung auf einmal mitstimmen. Und kann vielleicht möglicherweise über Mittelsmänner, das kannst du natürlich nicht direkt machen, das fällt ja sofort auf, aber könntest über Mittelsmänner vielleicht einen Schuldenschnitt durchdrücken, obwohl du eigentlich sozusagen von der Gesellschaftsseite als Eigentümer her daher operierst.
Mhm.
Und das ist im Prinzip genau der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die sagt hier, da gab es Strohleute, mehrere, die haben in dem Auftrag und vielleicht auch mit der Mitwirkung der Eigner diese Anleihepakete gekauft und dann haben die sozusagen ihren eigenen Schuldenschnitt durchgesetzt.
Also das klingt für mich persönlich jetzt zunächst einmal, also tatsächlich erstmal nach einem durchaus eventuell perfiden Plan, aber schon auch nach einem Plan. Also das ist, da hat sich ja vielleicht jemand was dabei gedacht. Aber lass uns mal, bevor wir da weiter drüber sprechen, nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung machen. Also das Ganze beginnt im September 2017. Da gab es diese Mitteilung, es droht eine Insolvenz. Und es gibt aber gleichzeitig auch eine Hoffnung, denn da gibt es jemand, der als Käufer bereitstehen würde. Der allerdings würde nur 10% des Wertes quasi wieder zurückzahlen. Die Gläubiger müssten also auf 90% ihres verliehenen Geldes verzichten. Soweit richtig?
Ja.
Okay, und dann haben da irgendwie natürlich aus Sorge, dass sie ihr ganzes Geld oder fast ihr ganzes Geld verlieren könnten, viele Leute zugestimmt oder viele Anleger zugestimmt. Und die mussten aber natürlich dann dem auch tatsächlich eben zustimmen in einer Gläubigerversammlung. Und diese Gläubigerversammlung, bei dem sie dem zustimmen mussten, scheint aber manipuliert worden zu sein. So sieht es die Staatsanwaltschaft, richtig?
So sieht es die Staatsanwaltschaft, richtig.
Okay, dann lass uns jetzt nochmal auf die Rolle der Familie Otto schauen. Welche Rolle hat sie genau gespielt?
Ja, also die Otto-Familie kommt bei den Strohfirmen ins Spiel, die die Mehrheiten bei der Gläubigerversammlung, bei der zweiten Gläubigerversammlung organisiert haben soll. Ja, oder besser gesagt, das Geld der Otto-Familie kommt ins Spiel, nämlich über das Family Office der Ottos. Also das ist eine Art Vermögensverwaltung der Familie. Darüber soll für die Eigentümer der Anleihekauf der Strohfirmen finanziert worden sein. Die Ermittler beschlagnahmten deshalb Kontoauszüge und Buchhaltungsunterlagen und ja, sie verdächtigen einen Ex-Prokuristen des Office an dem Plot mitgewirkt zu haben. Der ist übrigens heute Geschäftsführer. Wir haben den Ex-Prokuristen natürlich gefragt, was an den Vorwürfen dran ist. Der hat durch seine Anwältin antworten lassen, beziehungsweise durch die Anwältin des Otto Family Office, und die wies uns gegenüber im Namen des Beschuldigten die Vorwürfe zurück, meinte, mangels Befassung mit dem Sachverhalt könne er keine Angaben machen. Ja, und zugleich bestätigte die Juristin, dass die Gesellschaften des Family Office im Verfahren praktisch Zeugen seien. Ja, wollen wir vielleicht einfach mal reinhören, was die Staatsanwaltschaft uns eigentlich mitgeteilt hat?
Ja, bitte, auf jeden Fall.
Wir können bestätigen, dass wir ein Ermittlungsverfahren führen, dessen Gegenstand allgemein die von Ihnen genannten Vorwürfe sind. Wobei die Vorwürfe hinsichtlich der jeweiligen Beschuldigten teilweise unterschiedlich ausfallen und nicht bei allen Beschuldigten in gleicher Weise vorliegen. Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe den Anlegern ein Schaden entstanden ist, ist noch im Rahmen der laufenden Ermittlungen zu erklären. Am 26. Juli 2023 fanden umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen bei rund 50 Objekten im gesamten Bundesgebiet statt. Es wurden zahlreiche schriftliche und elektronische Unterlagen beschlagnahmt bzw. zur Sichtung mitgenommen.
In dem Fall gibt es 14 Beschuldigte. Wer zählt denn da jetzt eigentlich neben den beiden Eigentümern außerdem zu den mutmaßlichen Drahtziehern?
Ja, neben den Eigentümern ist das Management von Sympatex bzw. auch der Dachholding im Fokus der Staatsanwaltschaft. Also auch der aktuelle Geschäftsführer Rüdiger Fox, der hat uns mitgeteilt, ich lese das einfach mal vor, ich bin davon überzeugt, dass sich der Verdacht gegen meine Person nicht bestätigen wird. Wir sind bei der Recherche übrigens auf ein interessantes Interview mit ihm gestoßen. Ausgerechnet mitten in der Hochphase der Diskussion um den Schuldenschnitt im Oktober 2017 wirbt er für die Umweltfreundlichkeit seines Produkts. Ja, das Interview hat er auf einer Industriemesse geführt und Sympatex hat es bei YouTube eingestellt. Hören wir doch einfach mal rein.
Ist es denn, sag ich mal, viel teurer oder viel aufwendiger, Sympatex zu benutzen? Oder warum würde man sich überhaupt dagegen sträuben, das anzuwenden?
Also wenn Sie mir nicht böse sind, die Frage kann ich leider noch nicht beantworten, weil ich bin als Externer in die Branche vor 15 Monaten gekommen. Ich habe die gleiche Frage gestellt, dann wurde mir gesagt, naja, das interessiert keinen. Mittlerweile hört man zumindest an allen Ecken, das interessiert alle Leute. Also ich sage jedem Kunden auch, denkt dran, in anderthalb Jahren kommt eure Kollektion raus. Nicht heute. Insofern überlegt euch, was in anderthalb Jahren pressereif ist und wir arbeiten dran, dass das in die Fläche geht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich verstehe es nicht, weil wir haben uns dran gesetzt, das Ganze zu radikalisieren, also deutlich noch stärker in das Thema Recycled Material reinzugehen. Und das einzige Feedback, was wir auch intern bekommen haben, ist es leichter, als es wir uns gedacht haben. Kostenmäßig sehe ich da keine Hürde, weil an der einen oder anderen Stelle ist es ein bisschen teurer. Ein Teil kompensieren wir selber, weil ich sage, lieber ein bisschen mehr Marge als weniger Marge als an der Stelle Kompromisse machen. Und wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Aber an für sich ist das eine der großen Fragen, die sich immer stellen, wenn die Menschheit zu spät merkt, dass sie eigentlich längst sich hätte verändern können. Da stolpern wir immer über unsere mentalen Modelle und denken immer, wir können noch lange so weitermachen wie bisher.
Ja, und wenn man jetzt sozusagen den Zeitpunkt bedenkt, wo er das alles sagt, das klingt ja eigentlich eher optimistisch und irgendwo Richtung vorwärts. Er deutet da ja auch an, über Dinge zu sprechen, die irgendwie anderthalb Jahre in der Zukunft liegen könnten. Und man muss halt einfach bedenken, eigentlich müsste er zu dem Zeitpunkt ziemlich im Unsicheren sein, ob er in ein paar Wochen oder Monaten überhaupt noch Geschäftsführer ist, ob er seinen Job noch hat, weil wenn die Anleger nicht zustimmen, dann droht ja die Insolvenz. Und also es passt nicht so richtig zusammen, aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Er war zumindest offenbar im Oktober noch ganz optimistisch gestimmt.
Okay, wenn Mittelstandsanleihen gemeinsam mit Gläubigern neu aufgesetzt werden, dann wählen die ja eigentlich meines Wissens zumindest einen sogenannten gemeinsamen Vertreter, der dann eben in ihrem Namen auch agiert. Und wenn ich den Artikel von euch richtig gelesen habe, dann war das bei Sympatex auch eine durchaus bekannte Größe der Szene. Wie hat der sich denn zu dem Restrukturierungsplan gestellt?
Der hat den Sanierungsplan voll unterstützt, aber vielleicht eins vorab, es gab bei Sympatex keine Wahl. Also der Mann war einfach schon im Prospekt 2013 für den Notfall als Gläubigervertreter vorgesehen. Ja, und heute ist er einer der Beschuldigten und die Staatsanwaltschaft hat auch bei ihm durchsucht. Die Behörden glauben, dass er nicht im Sinne der Anleger gehandelt hat, was er hätte eigentlich tun sollen, sondern dass er möglicherweise diesen Plan zum Schuldenschnitt für die Gläubiger mitgestaltet haben soll. Bei den Durchsuchungsbeschlüssen steht jedenfalls, dass er von der Gesellschaft beauftragt wurde, die Anleihe zu restrukturieren. Uns liegen auch Unterlagen seines Beratungshauses zu Sympatex vor, darunter eine Agenda des Sanierungsplans, der wurde intern Project Spear getauft. Ja, und in dieser Agenda ist vermerkt, dass die Gesellschaft von einem weißen Ritter berichten soll, der Interesse signalisiert hat. Und direkt darunter steht alternative Insolvenz. Auch die Rolle des Beraters legt die Agenda fest. Dort steht dann Mehrheitenbeschaffung.
Darf ich ganz kurz sagen, also um das mal nochmal als Bild zu zeichnen. Die Gesellschaft spricht von einem weißen Ritter mit einem Spear, also Speer in der Hand. Lass das so stehen.
Einfach nicht kommentieren, einfach so hinnehmen. Ja, es gab bei ihm offenbar Koordinierungstreffen, wobei er das uns gegenüber so dargestellt hat, als habe er bei allem immer nur die Gläubiger im Blick gehabt. Sein Beratungsdienst habe den Kurs der Anleihe natürlich nicht manipuliert und auch keine Anleger getäuscht. Die Identität des Käufers sei ihm nicht offengelegt worden und klar sei gewesen, käme der Verkauf nicht zustande, sei mit der Insolvenz zu rechnen.
Ja, und das ist halt total faszinierend, weil rückblickend kann man halt sagen, es hat ja nie eine Insolvenz gegeben. Ja. Und nun fragen sich die Ermittler natürlich, welchem Herrn hat er eigentlich wirklich gedient? Ja, den Gläubigern oder vielleicht doch eher der Gesellschaft? Er hat sich selbst wohl für den Schuldenschnitt auch ausgesprochen mit Stimmrecht. Was man heute sagen kann, ist, er hat relativ gut verdient. Ja. Also uns liegen auch ein paar interne Unterlagen vor, die zeigen, dass er also da 400.000 Euro abrechnen wollte. Ich will das jetzt nicht, so eine Leistung die da erbracht werden muss, die kann man ja schwer messen, aber man kann das mal gegenüberstellen mit dem, was halt die Anleger gesehen haben, nämlich 1,3 Millionen, dann ist das für einen einzelnen Teilnehmer an diesem Prozess schon irgendwie wirklich
viel Geld.
Eine Menge Geld, ja. Aber andererseits, es ist natürlich auch eine Beraterszene und
ja. Und die Beraterszene, das wissen wir alle, verdient ohne wirklich, und ich meine das jetzt ganz von Herzen, viel Geld, teilweise auch mit Recht, weil sie natürlich auch eine wahnsinnig schwierige Arbeit haben. Das soll hier auf jeden Fall nicht falsch verstanden werden, bitte. Lass uns nochmal ganz kurz zurückschauen. Wir reden ja hier über Dinge, die im Jahr 2017 und 2018 passiert sind. Wer hat denn eigentlich wann genau diese Strafanzeige erstattet?
Ja, also das ist auch so eine etwas kompliziertere Geschichte. Man könnte ja meinen, dass es eine der Anleger waren, zum Beispiel die Anlegerin Christiane Hartmann, von der ich am Anfang gesprochen hatte. Das war aber nicht so. Im Prinzip ist die Schlüsselfigur hinter dieser Anzeige der Berliner Anlegeranwalt Wolfgang Schirp. Der hat auch Frau Hartmann vertreten. Und ja, dann ist irgendwann Folgendes passiert. Es gibt ein Ehepaar in München, das sind ebenfalls Mandanten von Schirp. Und die haben in der Vergangenheit mit Sympadex Geschäfte gemacht oder wollten welche machen. Und dann muss es irgendeinen Knatsch oder Streit gegeben haben. Also angeblich geht es da wohl auch um ein Schuhgeschäft mit Pakistan und das ist gescheitert und jetzt ist man da halt sauer. Und das Münchner Ehepaar hat ja Geld und auch offenbar die Zeit, sich zu wehren. Es sind eben Leute, die sich nicht einfach was gefallen lassen und die haben von Anlegern wie Frau Hartmann die Ansprüche aus den Anleihen aufgekauft und dann Sympatex sowie die Eigner zivilrechtlich auf Schadensersatz verklagt. Das geht.
Also, darf ich ganz kurz sagen, also hat jemand die Chance für sich gesehen zu sagen, ach jetzt habe ich hier einen Anpack, um zurückzuschlagen?
Genau,
richtig. So eine
okay,
genau.
Also, wollte es nur nochmal konkretisieren.
Wir, okay. Wir gehen da jetzt mal rein und gucken mal vielleicht, was wir über den Zivilprozess noch rausfinden können, über andere Geschichten. Das muss man sich leisten können, aber manchmal gibt es ja so Leute.
Mhm. Es ist auf jeden Fall sehr gut gewesen für unsere Recherche. Ja, und diese zivilrechtlichen Auseinandersetzungen haben aber Schirp und seine Mandanten erstinstanzlich verloren. Und erstaunlich ist, dass in dem Urteil sogar steht, die Beklagten hätten vorgetragen, dass der potenzielle Käufer, ich zitiere, nur eine unverbindliche Absichtserklärung abgegeben habe. Ja, und wenn das so stimmt, dass das nur so eine unverbindliche Absichtserklärung ist, dann wundert es mich doch sehr, dass dieses Sanierungskonzept sich auf ja so ein loses Versprechen stützt und man das den Anlegern so mitgeteilt hat. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Götz und St. Johansa betonen da etwas anderes. Die sagen, das Zivilgericht hätte alles gründlich abgeprüft, auch die strafrechtlichen Aspekte, und da sei nichts gewesen. Sie sehen sich also im Prinzip indirekt schon freigesprochen.
Ja, Moment, aber Zivilrecht und Strafrecht sind ja nicht unbedingt dasselbe. Und bei einem drohen vielleicht eben Schadensersatzzahlungen und beim anderen, im schlimmsten Fall, ich sage jetzt wirklich rein theoretisch, Haftstrafen.
Ja, ganz genau. Also Zivilrecht ist nicht Strafrecht. Und es ist so, dass bei einem zivilrechtlichen Streit ein Anwalt eben nur Belege vorlegen kann, die ihm auch ja schon vorher vorgelegen haben. Und Schirp kann also nicht durchsuchen wie eine Staatsanwaltschaft und zum Beispiel Dokumente mit Zwang herbeischaffen, einfach mal klopfen und sagen, lasst mich rein. Also ist er dann hingegangen und hat 2022 gemeinsam mit dem Münchner Ehepaar auch Strafanzeige erstattet, weil die Staatsanwaltschaft natürlich sowas kann. Das ist jetzt ein Jahr her und wenn wir den Durchsuchungsbeschluss und die Strafanzeige nebeneinander legen, dann sehen wir, dass die Strafverfolger fleißig waren, dass die eigenes Wissen zusammengetragen und Puzzlesteine zu einem Bild zusammengelegt haben. Ja, für Schirp und das Ehepaar ist das natürlich gut. Die wollen das Verfahren in der zweiten Instanz noch drehen und da kommt ihnen natürlich sehr zu Pass, dass bei den Durchsuchungsbeschlüssen explizit davon die Rede ist, dass die Sympatex-Leute, unter anderem die Eigner und ihre Anwälte, in dem Zivilprozess offenbar falsche Angaben gemacht haben sollen. Da ist von versuchtem Prozessbetrug die Rede und von falschen uneidlichen Aussagen und dass die Klagen nur wegen des falschen Vortrags und wahrheitswidrigen Zeugenaussagen überhaupt abgewiesen wurden.
Nochmal, wie bitte? Die Anwälte sollen im Gericht falsch vorgetragen haben?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich starker Tobak. Es ist tatsächlich so, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass die zwei Anwälte, die kommen aus einer bekannten Kanzlei, nämlich Görg, dass die in diesem Zivilprozess halt auch falsch vorgetragen haben und dass sie es besser wissen müssen. weil sie eben auch in die Umsetzung des Schuldenschnitts eingebunden waren, also viel früher schon sozusagen sich mit dieser Anleihe und den Fragen auseinandergesetzt haben. Ja. Jetzt gibt's tatsächlich an der Stelle auch schon mal so ein bisschen was wie Bewegung. Ja. Also nach unserem Bericht jetzt kürzlich im Handelsblatt haben wir dann also auch erfahren, dass gerade diese beiden Juristen ihr Mandat in dem Zivilprozess nicht mehr ausüben.
Ja, und dazu sollten wir vielleicht ergänzen, dass die beiden Anwälte uns mitgeteilt haben, dass sie sich aus Respekt vor den Ermittlungen nicht detailliert äußern wollen. Sie seien aber überzeugt, dass sie den Vorwürfen erfolgreich entgegentreten werden, sodass das Ermittlungsverfahren dann eingestellt wird.
Okay.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Sag mal, wenn wir das jetzt vor allen Dingen zusammenfassen und jetzt einmal ganz kurz von dem Fall einen Schritt weggehen und von oben nochmal drauf schauen, das klingt ja tatsächlich so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal, Verschwörungen gegen Kleinanleger. Von Leuten eben, die sich mit den Verfahren auskennen und die sich mit diesen Anleihen wahrscheinlich besser auskennen und so weiter und so weiter. Kommt sowas aus eurer Erfahrung oder aus eurer Perspektive häufiger vor oder ist das hier ein Einzelfall?
Leider ist das kein Einzelfall. Also dieses Anlagensegment der Mittelstandsanleihen ist leider als sehr skandalanfällig bekannt. Da gibt es mehrere Beispiele. Rickmers, Beate Uhse, German Pallets, Windreich, Lichtmiete. Das sind schon einige Unternehmen, die mit Pleiten oder gar mit Kriminalaffären für Aufsehen gesorgt haben. Das lässt sich sogar in Zahlen fassen. Jedenfalls macht das ein Beratungsunternehmen, das heißt Capmacon, und das führt eine Statistik. Demnach wurden vom 1. März 2010 bis zum 31. August dieses Jahres 349 Mittelstandsanleihen begeben. Das Gesamtvolumen, das beträgt immerhin stattliche 13,1 Milliarden Euro. Ja, und davon gelten inzwischen 94 Anleihen als leistungsgestört. Das sind insgesamt 4,13 Milliarden Euro. Also keine kleine Summe. Mhm. Das heißt, Anleger müssen bei Zinsen oder bei der Laufzeit Abstriche hinnehmen. Es läuft nicht so wie angekündigt. Also man kann im Prinzip sagen, bei jeder dritten Mittelstandsanleihe gibt es Ärger für den Investor.
Spricht jetzt nicht gerade für Mittelstandsanleihen in dem Moment.
Nein, und vielleicht sollte man da auch nochmal sich einmal in den Moment der Emission dieser Anleihen, den mal ein bisschen unter das Brennglas legen, weil warum geht dann ein Unternehmen eigentlich her und geht zu Kleinanlegern oder einer größeren Gruppe von Anlegern? Da muss es ja jemanden haben, der die anspricht, der den Kontakt hält. Da gibt es Vertriebskosten etc. Das ist keine billige Art. Und dann müssen sie auch noch, wie wir hier bei Sympatex sehen, oft sehr hohe Zinsen zahlen. Aber andererseits stellt sich natürlich die Frage, wo sind denn da eigentlich die Banken? Wollten die Banken da keinen Kredit geben? Warum geht dann das Unternehmen auf diese Kleinanleger zu? Ja? Und deswegen ist das schon so, dass man bei dieser sehr riskanten Anlageklasse so eine Art Grundmuster sieht. Man könnte fast von einer Art Drehbuch sprechen. Ja? Also die Anleger werden angesprochen, da wird mit großen Sprüchen gesagt, hier kommt zu uns, gebt uns euer Geld, wir machen hier was ganz Tolles. Und dann werden dicke Zinsen versprochen, ja, dass das sozusagen die Gier triggert im Menschen. Und man weiß aber im Prinzip schon, wenn das jetzt in eine Krise geht, dann sind die nicht so wehrhaft, wie es eine Bank wäre. Dann müssen die sich organisieren, dann brauchen sie halt so einen gemeinsamen Vertreter. Wer weiß, wie der sich dann verhält und positioniert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Unternehmen immer darauf spekulieren, dass sie dann sozusagen nochmal einen Kopf aus der Schlinge nehmen können, weil der Kleinanleger sich ja nicht wehren kann. Aber es gibt hier definitiv eine Waffenungleichheit. Mhm. Ja, und das weiß natürlich auch jeder Emittent. Ja.
Ich muss aber, lass uns ganz kurz nur sagen, es gibt aber natürlich auch, das betrifft ein Drittel, zwei Drittel laufen durch und sind Unternehmen, Mittelständler, die eben von Banken kein Geld bekommen haben, weil Banken vielleicht zu Risiko avers sind oder weil die Banken ihnen nicht zugehört haben oder. Und das ist ihre einzige Möglichkeit, sich zu finanzieren. Und das ist in dem Moment völlig legitim. Aber es gibt halt leider auch die anderen.
Es ist wie immer, ja. Es gibt die weißen Schafe und es gibt die schwarzen Schafe. Und der Anleger muss sich halt nur vergegenwärtigen, wenn der vor der Wiese steht und da stehen sozusagen 66 weiße Schafe und 33 schwarze. Und der Vertriebsmann sagt, jetzt musst du hier unterschreiben und dein Geld geben. Aber mit verbundenen Augen. Du weißt nicht, auf welches Schaf du setzt hier dein Geld. Das muss man halt mitdenken. Da gibt's halt sozusagen eine Risikoabwägung, die viele Kleinanleger nicht vornehmen oder auch gar nicht vornehmen können, weil das sind halt keine Leute, die die Unternehmensbilanzen lesen, die alle Pressetexte gelesen haben der letzten Jahre, die auch wissen, was heißt denn das, wenn das jetzt schief geht? Wie läuft so eine Restrukturierung ab? Wie muss ich da abstimmen? Was kostet mich ein Anwalt? Das ist ja auch sehr viel Aufwand. Also wenn man da irgendwie 10.000 Euro investiert hat und dann hinterher feststellt, dass man 3 Monate für die Restrukturierung irgendwie mitdenken und mitarbeiten muss, wer macht das, ja? Und in dem Fall muss man halt sagen, Sympatex steht deshalb für so exemplarisch für viele andere Fälle, die jetzt nicht ganz gleich, aber zuweilen doch sehr ähnlich gelagert sind, wo das halt schief geht.
Wie geht's jetzt weiter?
Ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt erstmal eine Weile. Die haben ja aus den Durchsuchungen jetzt, wie das dann so ist, ne, ganz viele Kartons mitgenommen. Die stehen jetzt irgendwo in Büros.
Das kennt man aus den Filmen, ne, diese.
Genau, dann gibt's dann da ein paar Polizeibeamte, die sich irgendwie vermutlich aus Behördenkaffee kochen und dann da ransetzen und das lesen und studieren. Und dann werden wir sehen. Ich meine, bei 14 Beschuldigten gibt's auf der anderen Seite inzwischen eine Armada von Strafverteidigern. Das sind auch alles Beschuldigte, die gehen dann eher zu erstklassigen Strafverteidigern. Also ich würde jetzt fast sagen, es dürfte eigentlich in München keinen Strafverteidiger von Rang und Namen geben, der nicht irgendwie mit Sympatex befasst ist, weil es halt so viele sind, ja. Und dann wird irgendwann der nächste Schritt eingeleitet. Also die Staatsanwaltschaft wird eine Anklage einreichen oder sie wird das Ermittlungsverfahren einstellen. Ob jetzt Letzteres passiert, also da ist halt schon sehr viel Aufwand reingeflossen. Insofern muss man mal schauen. Aber klar, vielleicht räumen die Verteidiger das auch alles noch aus.
Wir werden es auf jeden Fall weiter begleiten. Wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Erstmal vielen Dank euch beiden.
Danke dir.
Gerne.
Damit sind wir auch am Ende dieses Podcasts. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen wirklich, dass wir diesen wirklich spannenden, aber eben auch komplexen Fall etwas für Sie einordnen und sortieren konnten. Wenn nicht, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an crime@handelsblatt.com. Dann gehen wir auch gerne nochmal in die Erklärung, wenn wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas nicht ganz deutlich gemacht haben. Wir freuen uns wie immer auch natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und wir nehmen natürlich auch Themenwünsche und Ähnliches wie immer gerne auch per Mail an. Vielen Dank auch an Florian Pape und Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.